Schön, dass ihr da seid. Unser heutiges Thema ist Weisheit, was ich mir in der Vorbereitung, was ich sehr spannend fand, war, dass es mindestens zwei große Traditionen gibt, die sehr starken Wert auf die Entwicklung von Weisheit und Einsicht legen. Das eine ist der Buddhismus, das, wo der Achtsamkeitsansatz ursprünglich herkommt, dessen Hauptziel ist die Einsicht. Eine andere Übersetzung ist die Weisheit, Panya auf Pali oder Prajna auf Sanskrit. Was ich in der Vorbereitung sehr spannend fand, war, dass unsere eigene Tradition im Westen an sich ja die Philosophie ist, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Philosophie besteht aus zwei Begriffen. Der eine ist Sophia, die Weisheit, und Philia, der Freund.
Ja, Philia ist die Liebe.
Oder die Liebe. Diese Tradition, die es bei uns auch schon seit 2500 Jahren gibt, einfach mal vom Namen, ihr Hauptgebiet ist die Weisheit, offensichtlich. Es gibt einzelne Richtungen, besonders in der Antike, im Hellenismus, anknüpfend an Alexander den Großen, also ab dem 3. Jahrhundert vor Christus, die speziell sich mit diesem Thema Weisheit beschäftigt haben, beziehungsweise deren Hauptziel es war, ein gutes Leben zu führen. In dieser Zeit ist auch der Begriff des Weisen, so wie wir ihn im Alltag auch verstehen, also einer Person, die vollkommen in Harmonie mit dem Kosmos, mit sich selbst lebt, die gelassen ist und besonders einen gelassenen Umgang mit den Leidenschaften. Der lateinische oder griechische Begriff für Leidenschaft, wahrscheinlich der lateinische ist Passion, Passion auf Englisch. Und der griechische Pathia?
Pathos.
Pathos, so in die Richtung. Das Ideal dieser griechisch-römischen Philosophie, also ab dem 3. Jahrhundert vor Christus, und da setze ich mal den Fokus auf die Stoa. Für das Ideal, was es dort galt zu entwickeln, war auf der einen Seite die Weisheit, Sophia, und der Umgang mit den Leidenschaften, also mit den Affekten. Gab es einen Begriff, und den finde ich sehr spannend, Apathia. A ist die Verneinung und Pathia ist die Leidenschaft. Also auch hier sich nicht von den Leidenschaften einfangen zu lassen. In späterer Folge hat sich dann der Begriff Apathie daraus entwickelt, mit einer ganz anderen Bedeutung, zur Ursprungsbedeutung. Das heißt, heute, wenn man sagt, jemand ist apathisch, jemand ist irgendwie vollkommen weggedriftet oder ist nicht da oder so. Im philosophischen Kontext von der Stoa oder von den griechisch-römischen Philosophen hat er diesen Begriff nicht gefangen werden von den Leidenschaften. Das ist nichts anderes, als was auch das Ziel im Buddhismus ist. Also frei werden von den Gewohnheitsmustern, frei werden von der Dynamik der Leidenschaften, die uns im Leben Leiden schaffen. Die Herkunft des deutschen Begriffes Weisheit kommt aus dem Mittelhochdeutschen Wiese und heißt verständig, klug, erfahren, gelehrt, kundig. Wobei jetzt im philosophischen Bezug ist es natürlich ein viel größerer Begriff. Ich möchte auf zwei spannende Personen hinweisen. Der eine ist Seneca, ein Philosoph, der im 1. Jahrhundert nach Christus gelebt hat, der Berater von dem Kaiser Nero war, der von Nero extrem viele Güter geschenkt bekommen hat und dadurch der reichste Mann Roms wurde. In seinem eigenen Leben hat er unter dem Widerspruch gelebt, dass er auf der einen Seite ein bekannter Vertreter der Stoa war, die Einfachheit gepredigt hat, die Freundlichkeit gepredigt hat, eins sein mit dem Kosmos und für das Gemeinwohl nützliche Dinge zu tun. In seinem beruflichen Alltag hat er das aber nicht so ganz umsetzen können. Es gab da so einen Widerspruch. Das ist ihm auch schon zu Lebzeiten vorgehalten worden, dass seine Schriften was ganz anderes wiedergeben, als wie er das selbst umgesetzt hat. Er selbst hat das auch reflektiert und hat gesagt, er selbst ist kein Weiser. Er schreibt zwar über die Weisheit und über die Wege, wie man da hinkommt, aber er selbst hat es nicht für sich verwirklicht, sondern er ist auch jemand, der auf dem Weg voranschreitet. Ein anderer Begriff für Apatheia ist Seelenruhe. Ich finde die wörtliche Übersetzung nicht Leidenschaft. Es hat viel mehr Sinn. Was es bedeutet ist, wenn ich frei bin von der Eigendynamik dieser Affekte und meiner Gewohnheitsmuster, dann ruhe ich in einem Frieden in mir. Der spannender Aspekt ist, wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Ich habe jetzt einige Sachen rausgeschrieben. Die Parallelen haben mich so beeindruckt, dass ich es einfach mit euch teilen möchte. Also die Parallelen zum Achtsamkeitsansatz oder zum Buddhismus. In der Stoa ist die Ausgangslage ist die, dass diese Philosophen davon ausgehen, dass jeder Mensch an sich arbeiten kann. Auch hier ist der Fokus auf die Selbstverantwortung des Einzelnen. Die Selbstverantwortung des Einzelnen bedeutet natürlich, sich Ziele zu setzen, sich Themen zu setzen und die dann im eigenen Alltag auch umzusetzen. Der nächste wichtige Begriff in der Stoa ist der eigene Wille. Wenn ich etwas umsetzen will, wenn ich an mir arbeiten will, wenn ich etwas Positives an mir bewirken will, dann brauche ich eine gewisse Anstrengung, ein gewisses inneren Willen, auch wirklich an dem Thema dran zu bleiben. Der nächste Punkt ist Tugend. Tugend sind diese positiven Eigenschaften, die es gilt, im Alltag umzusetzen. Also wie Gerechtigkeit, wie Mut. Der nächste Punkt war, dass Tugend muss sich aus stoischer Sicht im Tun beweisen. Auch hier ist der Fokus die Umsetzung im Alltag. Also es geht nicht darum, schöne Reden zu führen, sondern die Idee ist, wie setze ich das in meinem eigenen Alltag um? Und da gibt es einen Unterschied. Es gibt buddhistische Richtungen, die schlagen eher vor, dass man sich aus der Welt zurückzieht. Manche buddhistischen Richtungen, also hier sticht besonders stark der Theravada-Buddhismus hervor, haben so ein Mönchsideal, wo sich die Person aus dem alltagsgeschäftigen Leben zurückzieht. Andere buddhistische Richtungen, also viele chinesische Formen, als auch das Zen zum Beispiel, haben zwar auch ein Mönchsideal, aber setzen sehr wohl den Fokus auch auf die Umsetzung im Alltag. Zum Beispiel im Zen gibt es eine sehr starke Laienbewegung. Ja, wo es wirklich das Ziel ist, diese Dinge auch im Alltag umzusetzen. Die Stoa, und das finde ich jetzt interessant, die hat von vornherein gesagt, man kann sich zwar zeitweise zurückziehen, wenn man Schüler ist, wenn man Zeit für sich selbst braucht, aber das Hauptziel ist, positiv in der Gemeinschaft zu wirken, das heißt positiv im Alltag die Sachen umzusetzen. Das finde ich also einen sehr spannenden Aspekt. Das ist auch eine Parallele zu, ich sag mal, westlichen buddhistischen Konzepten, die alle in der Regel Laienpraxen sind und zweitens immer den Fokus haben, wie setze ich das im Alltag um. Ein anderes explizites Thema, was für uns eigentlich auch nicht unbekannt ist, aber auch das wird dort explizit genannt, das, was einleuchtend ist, muss gefestigt werden und durch tägliche intensive Übung vertieft werden. Das ist jetzt ein sehr spannender Aspekt. Weil ich war vor 2 Wochen oder 3 Wochen war ich auf einem Symposium von der Pädagogischen Hochschule eingeladen. Da war ein älterer Gestalttherapeut, der die Gestalttherapie hier in Österreich mit eingeführt hat. Das Interessante war, dass er in seinem Vortrag Bezug genommen hat, dass er früher und viele psychotherapeutische Ansätze so ein Konzept haben, was ursprünglich aus der Psychoanalyse kommt, aber so ein Konzept haben, dass die Einsicht in Zusammenhänge, ja, also wie schlimm meine Kindheit war, wie das Zusammenhänge und alles Mögliche, aber dass die Einsicht an sich heilend wirkt und danach ist die Person geheilt. Das war so ein Grundkonzept und er ist jetzt drauf gekommen, sozusagen am Ende seines Lebens, sage ich mal, ich weiß nicht, wie alt er noch wird, aber er hat also einen neuen Fokus gesetzt und gesagt, wobei in der Verhaltenstherapie ist der Trainingsaspekt immer schon dabei gewesen, aber bei den aufdeckenden Verfahren, also psychoanalytisch, gestalttherapeutisch, war das nicht so stark. Er sagt, ohne das Einüben im Alltag ist die Einsicht viel zu schwach. Die Einsicht ist der erste Schritt, aber dann kommt das Üben, dann kommt die Umsetzung im Alltag. Und das fand ich sehr spannend, von jemandem aus dieser Szene zu hören. Das ist das Gleiche, was auch die Stoa sagt. Und was natürlich auch im Achtsamkeitsansatz ein wesentlicher Punkt ist. Die Fähigkeiten entstehen nur durch die Wiederholung. Und die Wiederholung ist das tägliche Üben. Das haben die in Rom auch schon gewusst. Das Gewollte muss zum Habitus werden, zur Gewohnheit werden. Dort wurde immer in Lehrer-Schüler-Beziehung gedacht. Es ist nicht so gewesen, dass irgendjemand ein Buch gelesen hat und das dann umgesetzt hat, sondern man hat engen Kontakt zu einem Lehrer gehabt, zu einem Philosophielehrer und hat teilweise mit dem auch zusammengelebt. Da gab es große WGs, müsste man fast sagen, oder Lebensgemeinschaften, wo man wirklich unter der persönlichen Führung von jemandem stand, der schon ein bisschen länger in dieser Tradition oder in dieser Übungspraxis stand. Auch das ist eine frappante Ähnlichkeit zu dem Achtsamkeitsansatz. Das, was dieser sittlichen Vollkommenheit im Weg steht, sind die Affekte, sind die Leidenschaften. Und da haben sie unterschiedliche Auflistungen. Grobe Auflistung unterscheidet 4 Leidenschaften. Das ist einmal die Furcht, die Angst. Die Furcht und die Angst ist ein Massenphänomen in unserer Gesellschaft. Angststörung und Depression. Diesen Aspekt haben wir im Buddhismus kaum, zumindest nicht explizit erwähnt. In der Stoa, die haben das explizit. Die Gier, das haben wir im Buddhismus auf jeden Fall mit drin. Dann die Lust, Wobei es jetzt interessant wäre, da die Unterscheidungen zu schauen. Und was Sie hier noch drin haben, ist der Schmerz. Interessant ist, dass Sie das gleiche Konzept haben. Das heißt, das, was unserer Verwirklichung, unseres innersten Potenzials im Wege steht, sind unsere unangenehmen, leidverursachenden Gewohnheitsmuster. Und der andere Aspekt, wo ich so eine Parallele sehe zumindest, ist der Begriff der Achtsamkeit. Der heißt auf, wenn ich auch das wüsste, ob das jetzt Latein oder Griechisch ist, Prosoche. Ihr Hauptfokus war die Wachheit im Alltag, präsent zu sein, wann klinken sich die unangenehmen Gewohnheitsmuster ein, das wahrzunehmen und dann diese Situation zu nutzen, um wieder auszusteigen. Genau das Gleiche, was wir auch machen. Das ist genau diese Qualität von Achtsamkeit, die uns hilft, im Alltag erstens mitzukriegen, was da im Moment in uns passiert und zweitens diese Möglichkeit des Mitkriegens und der Wachheit zu nutzen, um aus den unangenehmen Gewohnheitsmustern auszusteigen. Das war denn Ihr Hauptfokus, diese Qualität von Wachheit im Alltag zu halten. Sie haben auch den Begriff Meditare, Meditation, benutzt als eine Form der Betrachtung. Sie haben Texte genommen und haben sie auf sich wirken lassen, auf einer tieferen Ebene darüber nachgesinnt. Dieses Element haben wir im Buddhismus natürlich auch. Das heißt, wenn wir Texte lesen, lassen wir auf sie wirken, schauen, was berührt das in mir. Wenn wir Vorträge hören, schauen wir auch, spüren nach, was hat das mit mir zu tun, was ist mein Aspekt dabei. Was ich nicht gefunden habe, erstens bin ich da vielleicht nicht so in der Materie drin, zweitens gibt es vielleicht wenig Quellen, weil diese Tradition ja seit 1500 Jahren ausgestorben ist bei uns. Die Philosophische Akademie in Athen ist, glaube ich, 400 irgendwas offiziell geschlossen worden. Insofern ist diese lebendige Geistesschulung in dieser Tradition im Westen leider ausgestorben. Wir haben aber ein offensichtlich sehr ähnliches System, was überlebt hat. Das ist der Buddhismus. Das ist der Achtsamkeitsansatz. Wir haben den Vorteil, dass hier diese Übermittlung von Lehrer zu Schüler weitergegangen ist. Das ganze Know-how besteht ja nicht nur in den Büchern, sondern das muss ja auch irgendwie übersetzt werden. Das muss ja jemandem erklärt werden, wie das gemeint ist, wie ein bestimmtes Buch oder wie was man in einem Buch findet, was der Hauptfokus ist, ja, wie eine Technik funktioniert und so. Und wenn dieses lebendige Wissen fehlt, dann haben wir nur noch die Bücher und alle möglichen Fantasien, was damit gemeint sein könnte. Wir haben niemanden mehr, der in der Tradition das Gemeinte innerhalb der Tradition auch interpretieren kann. Das ist leider in der Philosophie passiert. Der zweite bekannte Stoiker aus der Antike war Marc Aurel. Marc Aurel war Kaiser, römischer Kaiser, und hat also ganz frühzeitig sich schon mit Philosophie beschäftigt, hat das auch im Gegensatz zu Seneca, hat das versucht auch in seinem Leben umzusetzen. Schon in jungen Jahren hat er versucht, auf sämtlichen Komfort zu verzichten. Er ist in ein sehr reiches Geschlecht geboren worden. Er hat sein Bett rausgeschmissen, hat also nur auf dem Boden geschlafen. Er hat seine Kleider weggeschmissen und hat nur ein Laken getragen. Er hat ein sehr berühmtes Buch geschrieben in seinen letzten 10 Jahren, die Selbstbetrachtungen. Auch bei ihm findet man 3 mir wesentlich erscheinende Aspekte. Die frühen Philosophen waren ja auch Naturphilosophen. Das heißt, die haben sehr wohl Natur beobachtet und sich überlegt, also wie funktioniert das so mit der Natur, also die Entstehung der Physik, Mathematik und so. Wenn ich die Gesetzmäßigkeiten in der Natur kenne und die Gesetzmäßigkeiten, wie ich selbst funktioniere, dann kann ich in Harmonie mit diesen Gesetzmäßigkeiten leben. Marc Aurel nannte das die Allnatur. Also die Gesetze, die natürlichen Gesetze, die überall wirken, herauszufinden und in Harmonie mit diesen Gesetzen zu leben. Und wer denkt da nicht an das Dao des chinesischen Daoismus? Auch da geht es um, in Verbindung mit dem ganzen Kosmos zu leben, in Harmonie damit zu leben. Der zweite Punkt, das wesentliche Organ in uns ist die Vernunft. Ist unser Verstand, der sehr wohl beurteilen kann, was ist gut für mich und die Gesellschaft und was ist nicht gut für mich und für die Gesellschaft. Auch hier eine Parallele zum Buddhismus. Das heißt, es geht auch im Buddhismus um die Einsicht, um das Verständnis von Zusammenhängen und um die Selbstverantwortung, dann auch Entscheidungen zu treffen. Und zwar auf einer rationalen Basis. Das ist in der Stoa ein wesentlicher Aspekt gewesen und das ist im Buddhismus und im Achtsamkeitsansatz ein wesentlicher Aspekt. Das ist deswegen interessant, weil sich das ab dem 5. Jahrhundert, als das Christentum die Philosophie übernommen hat, hat sich das radikal geändert. Da war Vernunft überhaupt kein Thema mehr, sondern da ging es dann um den Glauben. Der dritte Aspekt bei Marc Aurel ist die soziale Einbettung, die Gemeinwohlorientierung. Das ist so ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert, scheint mir. Spirituelle Praxis macht nur Sinn, wenn sie es auch positiv im eigenen Alltag und im gesellschaftlichen Alltag manifestiert. Sonst ist es einfach vollkommen vergeudete Zeit. das war denen auch wichtig. Jetzt kann man natürlich fragen, was war denn ihr Hauptbetrachtungsobjekt? Das Hauptbetrachtungsobjekt ist die Vergänglichkeit. Auch hier haben wir eine Parallele zum Buddhismus. Der Hauptaspekt, wie der ganze Kosmos funktioniert, wie das bei uns funktioniert, ist die Vergänglichkeit, die permanente Veränderung. Und das haben die Stoiker genau den gleichen Fokus gesetzt. Da möchte ich zwei Zitate vorlesen. Erwäge beständig, wie viele Ärzte schon dahin gestorben sind, die oft am Lager ihrer Kranken die Stirne in ernste Falten gelegt. Selbst die Ärzte sterben. Wie viele Philosophen, die über Tod und Unsterblichkeit ihre tausenderlei Gedanken ausgebrütet. Wie viele Kriegshelden, die eine Menge Menschen getötet. Und wie viele Gewaltherrscher, die, gleich als wären sie selbst unsterblich, ihre Macht über fremdes Leben mit furchtbarem Übermut gemissbraucht haben. Der letzte Absatz, den finde ich auch sehr schön. Die Konsequenz daraus, überall die Vergänglichkeit immer wieder zu sehen. Und das ist jetzt interessant. In den meisten Philosophiebüchern über die Stoa, die haben alle so eine bisschen pessimistisch-negativistische Interpretation. Und wenn man dann im Original nachliest, kann man es auch anders interpretieren. Wer diese übereinanderwogenen Fluten von Verwandlungen und Veränderungen mit ihrer reißenden Schnelligkeit erwägt, der wird alles Sterbliche gering achten. Das ist eine Übersetzung aus dem 19. Jahrhundert und das hat so ein bisschen negativen Beigeschmack. An einer anderen Stelle schreibt Marc Aurel, und das finde ich viel spannender, durchlebe demnach, also das ist die Konsequenz, ja, durchlebe demnach diesen Augenblick von Zeit der Natur gemäß, dann scheide heiter hinnen gleich der gereiften Olive. Sie fällt ab, die Erde, ihre Erzeugerin, preisend und voll Dank gegen den Baum, der sie hervorgebracht hat. Wir haben beide Aspekte und so wie auch im Achtsamkeitsansatz sehen wir natürlich alles, dass sich alles verändert. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt depressiv irgendwo in der Ecke liegen, sondern das heißt, dass wir die Schönheit des Augenblicks im Moment, im Hier und Jetzt genießen, wissend, dass bald der Nächste kommt und dass es wieder vorbei ist. Das ist kein Widerspruch. Das heißt wirklich, jeden Augenblick so zu leben, als wäre es der letzte Augenblick. Was bedeutet Weisheit im buddhistischen Kontext? Die Methode, um Weisheit zu entwickeln, ist Einsichtsmeditation. Der Pali-Begriff für Einsicht ist Vipassana. Vi heißt klar und Passana heißt Sehen, also klares Sehen. Ein Begriff, wie man es übersetzen könnte, könnte man auch sagen Einsicht. Beides sind Begriffe, die nicht mit dem kognitiven Denken verbunden sind, sondern Begriffe, die mit der Wahrnehmung verbunden sind, das heißt mit dem Sehen. Das ist wesentlich. Auch hier geht es darum, zu untersuchen, wie funktionieren unsere Mechanismen im Geist? Wie produzieren wir uns permanent unangenehme Gefühle? Welche Gewohnheitsmustern machen uns im Alltag Ärger? Und das genau wahrzunehmen, ist der Weg zur buddhistischen Weisheit oder zur Weisheit innerhalb des Achtsamkeitsansatzes. Also nicht das Theoretisieren, sondern das genau Hinschauen, das genaue Sehen. Die Haupttechnik des Vipassana ist die Achtsamkeitstechnik. Das Training in Konzentration, in Wachheit, in innerer Ruhe und dann die Dinge beobachten, die Phänomene beobachten, wie sie in unserem Geist funktionieren. Wie wird jetzt Weisheit definiert? Die Einsicht und die Umsetzung im Alltag der drei Daseinsmerkmale. Das ist einmal, dass alles vergänglich ist. Das ist Anicca, der Pali-Begriff. Dass sich alles verändert, also auch hier die Parallele wieder zur Stoa. Wenn wir sehen im Alltag, dass sich die Dinge ändern, dann werden wir weniger an den Dingen festhalten, weniger uns anklammern, weil wir sehen ja, wie sich die Dinge ändern. Und wir sehen auch, wenn es uns schlecht geht, wie sich selbst unsere schlechte Stimmung verändert. Der zweite Aspekt ist die Verbundenheit. Oder anderer Begriff ist das Nicht-Ich, das heißt, dass wir nicht getrennt von dem Rest der Welt sind. Anatta auf Pali. Und auch da ist Atta, ist das Ich, A ist die Verneinung. Anatta heißt also nicht ich, wörtlich übersetzt, meint aber, dass wir verbunden sind mit allen anderen Wesen und mit der ganzen Welt. Und dass wir natürlich im Alltag aus dieser Verbundenheit leben. Und der dritte Begriff ist Dukkha, das ist Leidhaftigkeit. Und der hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, wenn ich an den Dingen festhalte, dann entsteht Leid. Das heißt, ich habe einen bestimmten Bereich, wo ich mich entscheiden kann, durch meine Umgangsweise mit meinen inneren Phänomenen, also auch mit der äußeren Welt, mehr Leid zu produzieren oder weniger Leid. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass Leid in der Welt einfach vorhanden ist. Das klingt jetzt erstmal banal, ist aber nicht banal. weil wir oft so ein Programm laufen haben, wir müssen alles perfekt machen. Wir müssen leidfrei sein, wir müssen uns immer gut fühlen, wir müssen die perfekte Welt kreieren. Es gibt keine perfekte Welt. Es gibt auch bei uns nichts Perfektes, deswegen brauchen wir auch nicht versuchen, 100% zwanghaft perfekt zu sein, sondern wir können auch erstmal die unangenehmen Aspekte bei uns hinschauen und annehmen. Das ist schon mal der erste Schritt. Wir können uns auch in der Leiterfahrung entspannen und das annehmen und akzeptieren, dass es halt einfach da ist, dass es Teil des Lebens ist. Wer Umgang mit Menschen hat, weiß, es gibt schwierige Menschen und es gibt nicht so schwierige Menschen. Die schwierigen Menschen gehören zu unserem Alltag auch dazu. Das ist ja viel leichter, wenn ich von vornherein weiß, es gibt halt auch schwierige Leute, dann gehe ich lockerer damit um. Wenn ich einfach das so klar sehe, ist halt schwierig. Ich muss ja nicht mein Leben mit ihm verbringen. Habe ja eine Wahl, kann mir ausweichen oder so. Das ist nach buddhistischer Definition der Weisheitsbegriff. Ich habe noch ein Zitat als Abschluss von Marc Aurel, weil das so schön ist. Das könnte auch aus dem Pali-Kanon sein. Betrachte unaufhörlich, wie alles Werdende Kraft einer Umwandlung entsteht und gewöhne dich so an den Gedanken, dass die Allnatur nichts so sehr liebt, wie das Vorhandene umzuwandeln, um daraus Neues von ähnlicher Art zu schaffen. Und das ist die Aufgabe für nächste Woche, dass ihr einfach mal das Thema Vergänglichkeit in euren Fokus nehmt und in die Welt schaut und schaut, wie sich die Dinge verändern. Bei allem, was ihr begegnet, anschaut, wie sich die Dinge verändern. Sei das bei euch selbst, wie ihr euch ändert. Sei das bei euren ganzen Gedanken, wie die sich ändern. Sei das, wie das in der Arbeitssituation sich ändert. Ja, ein Tag läuft's gut, nächsten Tag läuft's nicht gut. Also mal schauen, wo ihr dieses Thema Veränderung überall wahrnehmt im Alltag.